Fremdgehen für Profis, wie es ein Ehemann geschafft hat, 5 Affären zu haben. Gleichzeitig.
Die Paarflüsterei. Echte Fälle einer Beziehungs- und Sexualtherapeutin.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Fremdgehen für Profis. Wie es ein Ehemann geschafft hat, 5 Affären zu haben. Gleichzeitig.
Wir stellen uns kurz vor. Frau Liebe heißt eigentlich Andrea Breu.
Hallo, ich bin Paar- und Sexualtherapeutin und führe seit 20 Jahren die Beziehungspraxis in München. Und mir gegenüber sitzt mein Lieblingslangzeitpaar Indra und Markus.
Ja, wir sind beide Journalisten und wie Andrea uns eben bezeichnet, ein Langzeitpaar.
Ja.
Bevor ich dich kennengelernt habe, Andrea, hat uns noch nie jemand als Langzeitpaar
das Wort nicht mal
bezeichnet. Ich musste immer sehr schmunzeln. Ja, wir sind seit fast 20 Jahren zusammen, der Markus und ich, nennen ihn immer Spatzen und er mich auch. Und wir haben auch schon mal eine Paartherapie gemacht. Wie das dazu kam, das erzählen wir euch auch noch in einer Folge irgendwann dann mal. Uns hat das sehr geholfen.
Ja, eigentlich war es so, dass es so gut war, dass wir gesagt haben, hätten wir das doch alles schon vorher gewusst, was wir da gelernt haben in dieser Paartherapie, hätten wir uns viele Probleme erspart. Und so haben wir uns gedacht, man muss das erzählen.
Genau, es gibt nämlich Dinge, die müsst ihr einfach wissen. Heute geht es um das Thema, ja, das jeder kennt und viele irgendwann in ihrem Leben leider betrifft.
Fremdgehen. Trennungsgrund Nummer 1 in Beziehungen. Es gibt unzählige Studien zu dem Thema, wie viele Menschen in Beziehungen fremdgehen. Früher hat man gesagt, nur wir Männer machen's. Das stimmt natürlich nicht.
Nein, also auch wir Frauen gehen fremd. Vielleicht kommt es nur nicht so oft raus, weil wir es besser vertuschen können.
Mhm. Tja, laut Statista ist in Deutschland circa jede dritte Frau und jeder dritte Mann, die in Beziehungen sind, schon mal fremdgegangen. Es gibt ganz viele Studien und Befragungen zu dem Thema. Das ist ja Thema Nummer 1. Ja. Und jede kommt irgendwie zu einem anderen Ergebnis.
Genau. Komisch, oder? Warum sollte man bei so einer Befragung auch ehrlich sein? Ich meine, wer hat was davon, auch wenn es anonym ist?
Genau.
Das Beste sind die Italiener zum Thema Ehrlichkeit. Da betrügen nach eigener Aussage 67% aller Männer ihre Ehefrauen. Und dann sind die dem Ganzen mal nachgegangen, wie viel es wirklich sind. Das Forschungsinstitut Census hat dann ausgewertet, dass lediglich 25% der italienischen Männer tatsächlich fremdgehen. Das heißt, sie sind alles Maulhelden.
Das ist das Anglerlatein, ne?
Ja.
Und es klingt ja gerade zwar lustig, aber Fremdgehen ist wirklich ein riesengroßes Problem und stürzt die Betroffenen, egal ob Mann oder Frau, häufig in wirklich schlimme Lebenskrisen, zerstört Familien und ist einfach eines der häufigsten Probleme, warum mich Paare in meiner Praxis aufsuchen.
In unserer heutigen Geschichte geht es um eine Frau, die von ihrem Ehemann profimäßig betrogen wurde.
Und später kamen Dinge ans Licht, die dann völlig fassungslos machen.
Jasmin, Biografie und Vorgeschichte.
Jasmin, genau so nennen wir sie, ist eine Person des öffentlichen Lebens. Sie ist, sagen wir mal, bekannt durch TV und Internet. Eine dunkelhaarige Person, hat ein sehr einnehmendes Wesen und eine unheimlich freundliche Ausstrahlung. Alles, was sie für ihren Job braucht. Aber das ist nicht gespielt, sondern das ist wirklich so. Man würde Jasmin als eine echt authentische Frau bezeichnen.
Du, und als sie zu dir in die Praxis kommt, ist sie Ende 20.
Mhm.
Sie hat einen attraktiven Mann, gerade ein Baby bekommen, sie hat einen Hund, lebt in einem wunderschönen Einfamilienhaus. Eine Bilderbuchfamilie. Mein Auto, mein Haus, mein Boot.
Genau.
Jasmin hat erst 3 Jahre vorher geheiratet in Italien. Riesenfest im Anwesen ihrer Eltern in der Toskana. Kennengelernt hat sie ihren Mann 2 Jahre vor der Hochzeit. Insgesamt sind die beiden jetzt so ungefähr 5 Jahre zusammen. Er Mitte 30, ungefähr 5 Jahre älter als Jasmin und arbeitet im Immobiliengeschäft.
Und kennengelernt haben sie sich beide beim Feiern in einem Club. Fast der Standardsituation.
Genau. Es ging alles sehr schnell. Er ist Simon, hat ihr schon nach einem Jahr einen Heiratsantrag gemacht. Das war so der Typ Mann, den wir aus Hollywood-Filmen kennen. Super Gentleman, er hat sich ständig mit Geschenken überrascht und nicht nur kleine, sondern auch wirklich mit Schmuck. Er hat jeden Sonntag Frühstück gemacht, jedes Wochenende Blumen gekauft. Wenn er geschäftlich unterwegs war, hat er ihr ein Kleid mitgebracht, Taschen, Schuhe, aber auch nicht nur eine, sondern auch gleich mehrere. Mhm. Also ich denke da gerade so an Richard Gere in Pretty Woman.
Total, an den denke ich auch gerade. Also ein Mann, Andrea, den sich jede Frau wünscht, oder so insgeheim. Hast du das gehört, Spatzel? Jedes Wochenende gab es da Blumen. Und Taschen.
Und Taschen.
Taschen hat sie auch bekommen.
So ein Arsch. Ich verstehe das schon, das wünschen sich alle Frauen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja nicht mehr zusammen, oder?
Stimmt.
Jasmin, der erste Eindruck.
Jasmin kommt in meine Praxis alleine ohne ihren Mann Simon, aber mit ihrem Baby, ihrem Sohn, in einem Maxi-Cosi. Das Kind hat geweint, sie musste also gar nicht klingeln, ich habe sie durch die Tür gehört. Und sie hat noch ihren Riesenhund dabei, ein Mischling, total süß und lieb und entschuldigt sich tausendmal, dass alles so chaotisch ist. Sie hat noch eine Wickeltasche dabei über der Schulter, den Hund an der Leine, das weinende Baby.
Oje.
Ja, und sieht ganz schön mitgenommen aus. Ihre langen Haare hochgedödelt, ungeschminkt. Ich habe es nicht mehr geschafft zu duschen, hat sie sich dann auch noch entschuldigt.
Aber trotzdem ist sie eine Erscheinung. Sie ist so der Typ Frau, der einen Raum betritt und alle drehen sich um und schauen sie an.
Aber als sie zu dir kommt, ja, ist sie ziemlich aufgelöst.
Stimmt. Das sind zwar viele Menschen, aber sie war schon extrem traurig. Ihr standen die Tränen schon in der Tür in den Augen.
Was ist denn passiert?
Jasmin, der Anruf, der mein Leben verändert hat.
Jasmins Ehe war eigentlich fantastisch. Bilderbuch, wie wir schon gehört haben. Beide haben gearbeitet, rasch viel Geld verdient. Bevor das Baby kam, haben beide die tollsten Urlaube gemacht, waren in Tulum, in Mexiko, in der Karibik. Im Winter waren sie Skifahren, in Davos. Was will man mehr?
Jasmin selbst hat es so beschrieben und wir sprechen von einer Frau, die, als sie zu mir kam, Ende 20 war, dass sie ein Leben auf der Überholspur gelebt haben.
Zuerst haben beide in einer Wohnung in der Stadt gelebt, bis sie sich dann ein ganz tolles gemeinsames Haus gekauft haben mit Garten, mit Swimmingpool, alles war supidupi. Sie haben einen großen Freundeskreis und bei ihnen zu Hause war auch immer Remi Demi, ne?
Ja, aber ihr Mann, der Simon, der war jobbedingt viel unterwegs. Er ist Immobilienentwickler, plant deutschlandweit große Bauprojekte, Wohnungen, Geschäftshäuser und so.
Das hört sich jetzt für viele wahrscheinlich erstmal nach einem ganz, ganz tollen Leben an. Aber was ist dann passiert?
Ja, wir springen ein bisschen in der Zeit zurück. Ihr gemeinsames Baby, also Simon und Jasmins Baby, ist gerade mal ein halbes Jahr alt. Da bekommt Jasmin einen folgenschweren Anruf, der ihr Leben von einer auf die andere Sekunde komplett verändert.
Sie ist gerade im Garten, ihr Handy klingelt mit einer unterdrückten Nummer. Dran ist ein etwas älterer Herr, der klingt sehr seriös, so ein bisschen nach Anwalt, und sagt zu ihr, ich habe den Auftrag, Sie zu schützen. Und ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Mann seit 2 Jahren eine Beziehung zu einer anderen Frau hat. Ich gebe Ihnen jetzt die Nummer, rufen Sie sie bitte an.
Krass.
Total krass.
Voll krass.
Jasmin fragt natürlich nach, wer dieser skurrile Mann ist und was das überhaupt alles soll.
Ja, na klar. Aber er sagt ihr weder seinen Namen noch irgendwas anderes. Er bittet sie nur darum, sich die Telefonnummer zu notieren und die angebliche Affäre ihres Mannes anzurufen. Und dann legt er auf.
Ja, Jasmin hat mir erzählt, dass sie erstmal in Schockstarre im Garten stand, mit einem Gefühl, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Dieses Gefühl, was kommt, wenn du erfährst, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist? Dein Partner betrügt dich. Das ist ja erstmal eins der schlimmsten Gefühle und das beschreiben fast alle Menschen erstmal gleich. Es ist wie wenn einem jemand die Falltür aufmacht unter den Füßen und man fällt erstmal. Man nimmt nicht mehr viel wahr, man ist in so einer Art Käseglocke. Das ist wie eine traumatische Erfahrung, so könnte man das vielleicht jetzt erstmal bezeichnen.
Also völliger Ausnahmezustand.
Genau.
Was macht Jasmin? Spricht sie jetzt zuerst mit ihrem Mann, mit dem Simon, oder wählt sie die besagte Nummer, die ihr dieser Mann gegeben hat, also dieser Fremde da?
Also wenn ich an Jasmins Stelle gewesen wäre, ich hätte zuerst mit dir gesprochen.
Mit mir?
Ja, wenn es andersrum passiert wäre. Ja. Weil ich muss mich ja fragen, was soll das Ganze? Was steckt dahinter? Wer hat was wovon, ja? Und ich vertraue dir ja.
Ja, Jasmin hat es ein bisschen anders gelöst. Sie wählte die Nummer, die der Mann ihr gegeben hat. Und am Telefon antwortet eine Frau mit leicht norddeutschem Akzent. Als sie den Namen hört, sie hat sich gemeldet, legt sie sofort auf.
Ja, und in dem Moment weiß Jasmin, die Geschichte, also das, was dieser fremde Mann erzählt hat, stimmt. Also ziemlich wahrscheinlich. Simon ist zu diesem Zeitpunkt auf Geschäftsreise. Sie kann ihn also theoretisch nur telefonisch erreichen. Aber sie ruft ihn nicht an, sondern sitzt erstmal fassungslos in ihrem Garten, bis nach so 10, 15 Minuten wieder ihr Telefon klingelt. Und diesmal ist die Frau dran, die eben noch aufgelegt hat. Wir nennen sie Wiebke.
Und diese Wiebke hat komischerweise plötzlich unglaublichen Gesprächsbedarf. Vorher hat sie ja gerade aufgelegt, ne? Sie erzählt, dass sie Simon zwar kennt, irgendwie so, man hat sich auf einem Weinfest in Bremen kennengelernt und seitdem ab und zu mal Kontakt, so nichts Besonderes. Auf Jasmins Frage, ob sie eine Affäre mit ihrem Mann hat, stockt Wiebke erstmal und verneint dann. Nein, nein.
Jasmin hat mir in der Sitzung bei ihrem Besuch erzählt, dass sie sofort gespürt hat, dass da etwas nicht stimmt. Und sie hat auch immer wieder betont, wie seltsam dieses Gespräch war.
Kein Wunder.
Weil diese besagte Wiebke ihr so viele Fragen gestellt hat, als ob man sie ausfragen wollen würde oder sie ausfragen wollen würde.
Also ich spekuliere jetzt mal, ja, wahrscheinlich hat Wiebke nach Jasmins erstem Anruf erstmal den Simon angerufen, um sich mit ihm so zu beraten, ja, wie man denn jetzt vorgehen muss und was man denn jetzt eigentlich erzählen soll. Also ich glaube, die beiden haben sich vielleicht abgestimmt, ja, um das Gleiche zu erzählen. Und Wiebke hat jetzt den Auftrag zu erfahren, wie viel Jasmin denn nun wirklich weiß. Aber das ist jetzt auch nur meine Fantasie.
Ja. Ich kann mir das auch so vorstellen, dass die Wiebke bei Simon angerufen haben kann, deswegen hat das auch noch so 10, 15 Minuten gedauert und gesagt, pass mal auf, deine Frau hat gerade bei mir angerufen und ich habe vor lauter Schreck aufgelegt.
Was soll ich denn jetzt
sagen? So, genau. Ja, ich denke auch, das könnte gut so sein.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt fängt der Himmel an zu weinen.
Ja, so, sogar der Himmel.
Also im Hintergrund hört ihr so komische Geräusche, hier kommt gerade ein fettes Gewitter. Aber
die
wir
Welt
machen
geht
weiter.
Unter.
Die Welt geht unter. Zurück zur Geschichte. Jasmin ruft jedenfalls ihren Mann Simon an und sagt ihm direkt auf den Kopf zu, pass mal auf, ich weiß, du betrügst mich. Sie hat auch keine Frage mehr gestellt, für sie war das irgendwie eindeutig, zumindest hat es sich so angefühlt. Und wie sich später herausstellte, gab es auch schon Vorgeschichten zu dem Thema Fremdgehen und Ehrlichkeit und Vertrauen, die Jasmin ja eigentlich schon hätten viel, viel früher aufhorchen lassen müssen. Zu der Vorgeschichte kommen wir aber später noch. Aber das zum Thema Misstrauen.
Ja, Simon verneint natürlich erstmal alles, erzählt irgendwas von nur eine Bekannte, die er mal auf einem Weinfest in Bremen kennengelernt hatte, will aber gar nicht weiter über, wie er es nennt, so einen Schwachsinn reden und fängt an, Jasmin zu beschimpfen. Dass sie doch wissen müsse, dass sie in der Öffentlichkeit stehe und dass es da immer Menschen gibt, die ihr vielleicht auch mal nichts Gutes wollen.
Ja, mit anderen Worten, er ist in die Offensive gegangen, was ganz viele machen. Das passiert häufig aus mehreren Gründen. Zum einen, um erstmal in Gegenangriff zu gehen. Und das ist ja auch ein Stück der Verteidigungsstrategie. Er ist ja ohne Vorwarnung mit diesem Thema plötzlich konfrontiert. Und viele erzählen mir dann auch, dass sie lügen, bis sich die Balken biegen und wirklich nur das zugeben, was ihnen absolut nachgewiesen werden kann. Angeblich, weil sie es nicht übers Herz bringen, ihren Partner zu verletzen. Und das ist wichtig zu wissen, denn es gibt Menschen, die man wirklich in so einer Situation zur Lügenolympiade anmelden könnte. Die reden sich um Kopf und Kragen und werden nicht selten auch dann noch irgendwann wütend. Ja, sodass der andere das Gefühl kriegt, oh Gott, jetzt bin ich am Ende auch noch schuld. Ja, nur ein sehr geringer Teil erzählt sofort die Wahrheit oder übernimmt Verantwortung für das, was da jetzt auf dem Tisch liegt.
Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, ne? Sich erstmal selbst sortieren. Ja, wenn du mit sowas konfrontiert bist, ich bin aufgeflogen und auch drüber nachzudenken, wie man aus der Nummer denn jetzt möglichst unbeschadet wieder rauskommt.
Genau. Wobei es ist einfach schwierig, eine Wahrheit in Salamitechnik, also immer nur das, weil dann kommt so ein Misstrauen im Sinne von, ach so, jetzt, ja, doch, so war's. Ja, wie oft hast du ihn denn dann gesehen oder sie? Ja, gar nicht, nur einmal, da war es plötzlich. Aber ich weiß, dass du beim dritten Mal gesehen, ja, dann waren es vielleicht doch dreimal. So, und dann ist das Vertrauen immer mehr geschädigt, je länger ich dieses Spielchen spiele.
Naja, aber theoretisch könnte es ja wirklich so sein, oder? Dass hier jemand ein falsches Spiel mit Jasmin treibt. Sie hat ja auch keinen Beweis. Ja? Lediglich einen ominösen, anonymen Anruf. Und eine Frau, Wiebke, die sich irgendwie komisch verhält. Aber vielleicht will sie ja auch nur schlichten und es ist wirklich nur ein Missverständnis. Könnte ja sein.
Theoretisch schon, aber Jasmin bittet Simon, sofort nach Hause zu kommen. Ne? Der hat ihn dann angerufen. Und dann vergehen Stunden. Also der kommt einfach nicht. Simon ist zwar geschäftlich unterwegs, aber nicht so weit von zu Hause entfernt. Also er hätte theoretisch in 3 Stunden da sein können, war er aber nicht. Und er war auch nicht mehr telefonisch zu erreichen. Also man muss sich vorstellen, na, sie sitzt da völlig in Aufregung. Es passiert gar nichts. Erst mitten in der Nacht hört Jasmin die Schlüssel in der Haustür. Wo er war, wissen wir nicht.
Jasmin schildert es so. Sie habe ihn konfrontiert, relativ ruhig, und ihn gefragt, du, hast du mir was zu sagen? Mhm. Betrügst du mich? Und sie sagt auch, wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst, kannst du deine Sachen gleich packen. Aber was macht er? Simon wiederholt das, was Wiebke ihr zuvor am Telefon erzählt hat. Nämlich, dass Wiebke nur eine gute Bekannte sei, sie sei auch verheiratet, mit 2 Kindern, 10 Jahre älter als er. Da fallen dann so Sätze, was soll ich denn mit der, sagt Simon, ne? Mhm. Und erwähnt, dass sie sowieso in einer völlig anderen Stadt lebt, in Bremen. Und er bekundet quasi das Nichtinteresse an dieser Wiebke.
Also es klingt schon so ein bisschen, als hätten sich die beiden abgesprochen, ne? Aber trotzdem lässt Jasmin nicht locker. Fragt weiter, aber er fühlt sich wohl in die Ecke gedrängt und packt seine Sachen und geht. Er geht tatsächlich. Mhm. Und damit hat Jasmin auch nicht gerechnet, obwohl sie ja zu ihm gesagt hat, er soll verschwinden, wenn er nichts erklären kann. Mhm. Und er verschwindet tatsächlich. Wohin, sagt er nicht.
Ja, Jasmin kann die ganze Nacht nicht schlafen und man darf ja auch nicht vergessen, sie hat ja auch noch ein kleines Baby zu Hause, ne? Ja, sie ist ganz allein.
Ja.
Ihr Kind schläft auch noch nicht so durch und Jasmin hat noch... ja, mit ihren Hormonen nach der Geburt zu kämpfen. Das kommt ja alles noch on top. Das Baby ist ja noch mini, ne?
Mini, klein, mini, genau. Mini. Und genau so ist es. Frauen sind nach Geburten von Kindern in einer Ausnahmesituation. Mm. In dieser Zeit sind sie besonders verletzlich und natürlich auch auf die Unterstützung, den Support vom Partner, vom Mann in dieser sensiblen Phase mit einem Baby auch förmlich angewiesen.
Aber Jasmin weiht niemanden ein. Eine Freundin oder so. Ja? Oder ein Freund. Wie schafft die das? Ich stelle mir das unerträglich vor.
Ja, und so hat sie es auch geschildert. Sie hat mir dann in den Sitzungen jedes Detail erzählt. Ich denke, dass diese Phase ihres Lebens in der Schwebe zu sein, von heute auf morgen, durch den Anruf nicht mehr zu wissen, wo sie steht, letztlich wirklich traumatisierend für sie war. Und sie hat tatsächlich niemanden zunächst eingeweiht, weil sie nicht alle Pferde scheu machen wollte. Und außerdem waren da zu diesem Zeitpunkt ja auch noch Zweifel, ob Simon sie wirklich betrügt. Und sie konnte das nicht richtig einordnen, weil er ihr auch nie das Gefühl gegeben hat, unglücklich zu sein. Also die beiden haben jetzt ja keine Beziehung geführt, wo du sagst, naja gut, das war jetzt eine logische Konsequenz. Mhm. Im Gegenteil, wir erinnern uns an die Geschenke, wir erinnern uns an Simon, der Richard Gere aus Deutschland quasi. Er hat ihr jeden zweiten Tag gesagt, wie sehr er sie liebt. Also es gab keine Anhaltspunkte, zumindest nicht für Jasmin zu diesem Zeitpunkt.
Hm. Nochmal kurz zurück zu dem Gespräch von Jasmin und Simon, kurz bevor der Simon da dann abgehauen ist, sagen wir mal.
Ausgecheckt ist.
Ausgecheckt ist, wollte ich sagen, genau. Genau. Was Jasmin natürlich erfahren hat, weil der Simon hat so ein bisschen verraten, sie weiß, wie Wiebke mit richtigen Namen heißt.
Also und mit ganzem Namen, ne?
Mit ganzem Namen, nicht nur Wiebke, genau. Und wo sie wohnt und dass sie verheiratet ist. Mhm. Und was macht sie damit?
Das, was ich wahrscheinlich auch machen würde, sorry Spatzel. Sie ist neugierig. Ja, sie will rausfinden, was hinter der ganzen Sache steckt. Ja, und da gibt es ja auch noch diesen ominösen Anrufer. Ja. Also das ist ja schon alles sehr, sehr skurril.
Ja.
der sie angerufen hat, um sie angeblich zu schützen. Ich meine, was ist das denn? Und in welcher Verbindung steht dieser Fremde, der eben, wie du hast es am Anfang so gesagt, Spatzel, der wie ein Anwalt klang, zu dieser Wiebke, also zu Simon und zu Jasmin? Das ist ja alles echt spooky.
Spooky, ich könnte mir vorstellen, dass der Anrufer Wiebkes Mann war vielleicht. Mhm. Ja. Die ist ja auch verheiratet, hat 2 Kinder. Ich würde jetzt mal sagen, Wiebkes Mann ist ihr auf die Schliche gekommen. Mhm. Und wollte jetzt auch die andere Seite informieren, damit das Ganze ein bisschen eskaliert.
Und genau so passiert es übrigens oft, dass der Partner von der Affäre den anderen Partner anruft. Anonym übrigens oft oder so. Also das Total. Ist wirklich nicht selten der Fall.
Damit es eskaliert, genau.
Jasmin glaubt eben auch, dass dieser fremde Wiebkes Mann ist und deswegen sucht sie ihn. Was gar nicht so einfach ist, aber sie ist gut im Recherchieren. Und nach einem Tag googeln, telefonieren und so weiter, hat sie tatsächlich plötzlich den Ehemann von Wiebke am Telefon. Und als der ihren Namen hört, ja, sie sagt, hallo, hier ist Jasmin, reagiert der auch sofort. Interessanterweise ist er aber, und das hört Jasmin auch sofort, nicht der anonyme Anrufer. Doch aber nicht. Er ist tatsächlich Wiebkes Mann.
Also er ist nicht der Anwalt in Anführungsstrichen.
Nein.
Und er begrüßt jetzt die Jasmin mit den Worten, auf ihren Anruf habe ich schon gewartet, denn ihr Mann und meine Frau haben eine Affäre. Meine Frau gibt es zwar nicht zu, aber ich habe im Mails gelesen, viele, 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 viele Mails und sie wollen gar nicht wissen, was da alles drin steht. Und sie haben sich Nacktfotos hin und her geschickt. Und Jasmin ist wieder aus allen Wolken gefallen.
Sie legt auf, tigert im Jogginganzug durch ihr Haus, läuft hin und her. Und so hat sie es dir geschildert, Andrea, ja. Setzt sich zu ihrem kleinen Sohn, der gerade eingeschlafen ist, streichelt ihm über das Babyköpfchen und fragt sich, wie ja sein kleines Leben und auch ihres jetzt weitergehen soll. Und ich glaube, wir alle können uns gerade in diese Situation reinfühlen.
Ja. Und das ist schon echt richtig harter Tobak, wirklich hart. Und sie weiß jetzt auch, dass ihre Intuition richtig war. Also es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass da wirklich was dran ist. Also Simon hat was auch immer für einen Dreck am Stecken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht fragt ihr euch auch, warum Jasmin den ganzen Ablauf so detailliert Andrea erzählt hat. Ja. Das ist wirklich super, super detailliert.
Ja, auch das hatte ich mich ursprünglich auch gefragt. Aber was alles passiert ist und was noch folgt, für Jasmin wirklich traumatisch war und ein einziger Anruf schlussendlich ihr ganzes Leben verändert hat. Wenn Menschen traumatische Erlebnisse haben, schildern sie manchmal einfach auch viele Details und es ist gut, wenn sie das tun.
Dein Bauchgefühl, die Intuition.
Du bekommst irgendwie dieses Gefühl, mein Partner betrügt mich. Ein Gefühl, ohne Informationen vielleicht. Wie funktioniert die Intuition, dieses Bauchgefühl, Andrea?
Wenn man sich mal vorstellt, dieses Eisbergmodell, ihr kennt das sicher alle, dass nur 1/7 in etwa im Bewusstsein sind und 6/7 sind im Unbewussten. Das heißt, wenn wir jetzt hier sprechen oder als wir uns das erste Mal gesehen haben, sind 6/7, das ist der viel, viel größere Anteil im Unbewussten, auch mit Sympathie. Was ist da los? So arbeite ich ja auch. Und wir haben alle ein Bauchgefühl. Und das haben wir aber oft verlernt, darauf zu hören.
Also man sammelt quasi bei seinen Partnern oder auch bei Freunden oder so, sammelt man über einen sehr langen Zeitraum Informationen, die einem gar nicht so bewusst sind, aber die immer unterschwellig da sind.
Das fängt ja schon viel früher an, wenn wir klein sind. Und wenn zum Beispiel wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht, Papa und Mama streiten und das Kind kommt zum Papa und sagt, Mama, Papa, ihr streitet und die Eltern sagen, nein, es ist alles bestens, dann lernt das Kind auch, vertraue bitte nicht deinem Bauchgefühl. Es ist nicht so, wie du glaubst, dass es ist, sondern Papa und Mama sagen, es ist anders. Und somit verlieren Menschen später auch dieses Vertrauen.
Deswegen sagt man ja auch, die Kinder sind so rein,
super.
weil sie auf ihre Intuition hören und nichts
so
anderes zur
es.
Verfügung haben.
Sie ja. haben noch nicht diesen Kopf.
Genau.
Zurück zu Simon und Jasmin. Beide haben ja gerade erst ein gemeinsames Kind bekommen. Beide waren angeblich ja glücklich. Mhm. Oder stimmt das am Ende gar nicht, Andrea?
Doch, das war ja das Verrückte. Es gab zumindest offensichtlich keine großen Themen. Mhm. Genau. Keine Themen zwischen den beiden. Es gab keinen Streit, es war kein Streitpaar. Sie war glücklich und auch der Meinung, dass Simon sie über alles liebt. Und er hat sich ja auch so verhalten. Da muss man ja auch ganz ehrlich sein. Und dann erinnern wir uns, er war nicht nur liebevoll, er hat sich auch wirklich Mühe gegeben, seine Frau zu sehen, sie glücklich zu machen, mit Geschenken zu beglücken. Und Jasmins Freundinnen, auch die Mutter, die Großmutter, alle haben sie, so hat sie es mir erzählt, alle haben mich beneidet um Simon. Ich meine, der sah ja auch noch offensichtlich ganz klasse aus und war dann auch noch nett, also eigentlich der Sechser im Lotto.
Die Geschichte nimmt noch unglaubliche Wendungen und dann erklärt sich auch, was mit Simon eigentlich los ist und warum er seine Jasmin betrügt. Aber los ging das alles schon viel früher.
Genau, und zwar viel früher. Meistens ist es so, wenn Paare das erste Kind bekommen, also aus zwei, drei werden, aus einem Paar eine kleine Familie, gibt es viele Veränderungen in Beziehungen, die man auch wissen muss. Und dann kann man schon von vornherein einige Probleme vermeiden, einfach dadurch, dass man Kenntnis hat. Und weil die Schwangerschaft, die Geburt und das Baby in diesem Fall aber nicht der Ursprung, also die Ursache für Simons Seitensprung war, gehen wir ein anderes Mal darauf ein und werden dazu auch nochmal einen extra Podcast machen, also über die Dinge, wenn aus zwei und drei werden. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Und wie gesagt, es gibt Dinge, die Paare vorher wissen müssten, dann kämen auch möglicherweise nicht so viele Probleme auf.
Jasmin, allein zu Hause.
Ich fasse bis hierhin nochmal kurz zusammen. Das ist auch keine einfache Geschichte. Jasmin bekommt von einem anonymen Anrufer die Info, dass ihr Mann sie betrügt. Aber der Ehemann von Wiebke war nicht der anonyme Anrufer. Sag mal, konnte die Jasmin eigentlich rausfinden, wer sie angerufen hat, wer sie da angeblich schützen wollte?
Nein, das weiß sie bis heute tatsächlich nicht. Aber die Vermutung besteht, dass es ein Freund von Wiebkes Mann gewesen sein
könnte. Wenn es er nicht selber war, ja.
Könnte, ja. Der wollte, dass die Bombe, genau.
Die Bombe platzen
genau, der
zu
hat
lassen.
Praktisch die Zündschnur gezündet.
Aber das ist schon alles so crazy, oder?
Ja,
also
total.
Die Person, die sie, wie hat das gesagt, angeblich schützen wollte, ganz ehrlich, wollte das, denke ich, überhaupt gar nicht. Die wollte wirklich die Affäre, ja, auffliegen lassen.
Ja.
Ja, und der gehörnte Ehemann von Wiebke, der hat seine Frau jedenfalls erstmal vor die Tür gesetzt. Er wusste auch noch nicht ganz genau, was er mit der ganzen Situation anfangen soll, aber auch hier ist eine Familie auseinandergebrochen. Ne? Zunächst hat er sich jedenfalls erstmal räumlich von seiner Frau getrennt.
Genau wie Jasmin und Simon, der war ja weg, wir erinnern uns, ne? Nicht erreichbar. Keiner wusste, wo er hin ist, was er macht. Und dann klingelt wieder Jasmins Telefon. Und wer ist dran? Wieder Wiebke.
Als sie mir das so alles in meiner Praxis erzählt hat, tat sie mir wirklich mehr als leid, weil es ging ja hier mittlerweile nicht mehr nur noch ums Fremdgehen, sondern das war ja wirklich True Crime-mäßig. Mhm. Also hier ist ja noch irgendwie ein böses Spiel im Gange, also wie so ein Psychospiel, ja. Also wer ruft da wen an und wer ist da nicht erreichbar? Also das war ja alles völlig hanebüchen.
Warum ruft Wiebke wieder an?
Die Wiebke behauptete immer noch, dass an der Affäre nichts dran sei. Und sie sagte zu Jasmin, weißt du eigentlich, dass dein Mann Simon seit Jahren mit dir unglücklich ist? Denn das hätte ihr Simon in vielen Gesprächen erzählt.
Das ist ja fies, ja? Es wird immer verrückter. Was will denn die?
Ja, ich habe die ja nie kennengelernt, aber sie war, wie sich später herausstellte, wohl unsterblich in Simon verknallt. Und sie wollte ihn für sich und hat deshalb nichts zugegeben, weil sie nicht der direkte Auslöser für Simons Scheitern der Ehe sein wollte. Aber sie ahnte, wenn sie nicht Simons Richtung folgen würde, würde sie ihn wahrscheinlich los.
Ja, wahrscheinlich.
Besser, das geht so in die Brüche und dann kann sie später den Tröster spielen.
Wie absurd ist das, bitte schön?
Das ist schon ganz schön hart.
Ja, genau. Und das hat Jasmin auf den Plan gerufen. Erstens wollte sie wissen, warum ihr Mann angeblich seit Jahren unglücklich ist. Und zweitens wollte sie ihn sich nicht einfach von einer anderen Frau wegnehmen lassen. Das kommt oft vor, dass der Betrogene nach dem ersten Schock, also der Passive, in dem Fall die Passive, die Jasmin, einen richtigen Kampfgeist entwickelt.
Tja, ich finde, tatsächlich in der Geschichte braucht man viel Kraft für Kampfgeist. Das ist schon ganz schön psycho, der ganze Bums. Jasmin muss sich ja dazu immer noch um ihr neugeborenes Baby kümmern.
Sie erreicht jedenfalls den Simon schließlich nach 2 Tagen ohne Lebenszeichen. Ne? Er hat mittlerweile in ein Hotel eingecheckt und beide beschließen, miteinander zu reden. Jasmin fährt mit ihrem Baby zu ihm und konfrontiert ihn mit der Aussage von Wiebkes Mann. Sie sagt, weißt du was, du brauchst jetzt gar nicht mehr zu lügen, ich weiß alles.
Sie hat mir erzählt, dass sie beide in dem Hotelzimmer gesessen haben. Sie hatte das Baby auf dem Schoß, er auf dem Bett. Sitzend unter Tränen habe er ihr dann die ganze Geschichte gebeichtet. Er hat Wiebke in Bremen auf einem Weinfest kennengelernt.
Das stimmte.
Stimmte wohl, ja. Monate später sei sie zusammen mit einer Freundin zu Besuch nach München gekommen. Mädels, Städtereise. Dann habe man sich getroffen, war gemeinsam feiern. Jasmin war an dem Wochenende beruflich unterwegs und nicht zu Hause, deswegen hat sie auch nichts mitbekommen davon. Und nach einer durchzechten Partynacht ist Simon dann mit Wiebke bei ihm zu Hause, also bei Jasmin zu Hause im Bett gelandet.
Er hat sie mit nach Hause genommen.
Ja.
Das ist nicht nett.de. Simon, warum ist er fremdgegangen?
Simon hat alles gebeichtet, so hat er es dargestellt. Wiebke sei nach dem ersten Treffen ungefähr einmal im Monat zu Besuch gekommen nach München. Man habe sich immer in einem Hotel getroffen, immer am Montag, dem Tag, an dem Simon angeblich zum Großeinkauf gefahren sei.
Wie kann man angeblich, wie geht das?
Da war er auch, aber also, der muss im Eiltempo einkaufen gegangen sein und hat sich dann den Rest der Zeit mit Wiebke vergnügt. Also der Großeinkauf war ein Alibi und ich meine, wer schon mal einen Großeinkauf gemacht hat, der weiß, wie lange so etwas theoretisch dauert.
Ja, das dauert auf jeden Fall etwas länger. Spinnst du?
Simon beschreibt dann, also das erzählt er, Jasmin, dass er da so hineingerutscht ist, ne? Dass Wiebke irgendwann mehr von ihm wollte, er aber nicht so. Wiebke sei ja eigentlich überhaupt auch nicht sein Typ, bisschen vulgär, ne? 10 Jahre älter, haben wir schon gehört. Aber als er nach ein paar Monaten die Affäre beenden will, bekommt sie, also die Wiebke, angeblich einen Nervenzusammenbruch.
Na klar.
Er muss sie in eine Klinik bringen und er sei da einfach nicht mehr rausgekommen. Und ja, Wiebke habe sich in ihn verliebt.
Ja. Simon benennt den ursprünglichen Auslöser fürs Fremdgehen, wäre ein Abend zwischen ihm und Jasmin gewesen, an dem sie ihren gemeinsamen Sex kritisiert hätte.
Okay.
Also der Auslöser. Dieser Abend lag so weit zurück, noch weit vor der Geburt ihres Kindes. Und das habe ihn so verletzt, dass er sich eben aus Frust einmal Sex woanders holen wollte.
Lange Zeit später.
Ja. Und das wollte er sozusagen als Rache, jetzt muss ich mein malträtiertes Selbstwertgefühl als Mann ein bisschen aufpolieren und hat dann mit der Wiebke sich vergnügt und sei so in diese Affäre, die ja sozusagen dann eine Eigendynamik bekommen hat, reingerutscht.
Aber
der Auslöser.
Hat er denn über dieses sexuelle Probleme mal mit seiner Frau gesprochen? Also.
Nein, das hat er nie und für Jasmin gab es ja auch keine Probleme. Und sie fand den Sex mit Simon okay, also der war okay, aber eben nicht berauschend. Ja, also er war, es war Luft nach oben, so würde ich das vielleicht nennen. Und dieses Gespräch hat sie mit ihm gesucht und offensichtlich hat er das ins falsche Hälschen bekommen.
Zurück zum Krisengespräch im Hotel. Also schlussendlich ist Jasmin dann mit dem Baby bei ihm geblieben. Sie haben dann gemeinsam im Hotel übernachtet. Unverständlich wahrscheinlich für euch, aber manchmal, glaube ich, kann man Dinge auch einfach nicht erklären.
Also ich möchte einfach auch sensibilisieren dafür, dass die Jasmin eine frisch gebackene junge Mutter war, ja, die unter einem totalen Schock stand. Also man muss wirklich nicht der Empath vom Herrn sein, um sich vorstellen zu können, wie diese Frau sich gefühlt hat. Und man will ja manchmal auch irgendwas glauben, was einem erzählt wird. Also das kann man nicht einfach so ausschalten.
Total.
Auch wenn sie ja, während sie mir das erzählt hat, auch immer wieder sich fast geschämt hat dafür, dass sie sich hat sowas einreden lassen oder so. Man hatte das Gefühl auch so, oh Gott, wie dumm bin ich eigentlich gewesen. Aber ich will das einfach nicht als Dummheit dastehen lassen.
Das ist die Situation einfach, genau, in der sie war. Und am nächsten Morgen gehen beide spazieren. Simon versucht sich weiter zu erklären und beteuert Jasmin immer und immer wieder seine Liebe und bittet sie um eine zweite Chance. Und dann piepst plötzlich wieder ihr Handy. Nachricht von Wiebke. Psychoterror.
Und Wiebke schreibt an Jasmin: Liebe Jasmin, es tut mir alles so wahnsinnig leid, auch dass ich nicht ehrlich zu dir war. Ich habe seit 2 Jahren eine Affäre mit deinem Mann. Bitte verzeih mir, dass ich auch in eurem Haus in München war und in Simons Haus in der Toskana. In Simons Haus in der Toskana. Mhm. Bang.
Ja, und nun fällt Simon so ziemlich alles aus dem Gesicht, was er drin hatte. Dass Wiebke seiner Frau alles erzählt, damit hat er wohl nicht gerechnet. Und er sagt: Ich bin der schlechteste Mensch auf der Welt. Ich habe dir so viel Böses angetan. Dir wieder nur scheibchenweise was erzählt. Nicht alles. Und er sagt: Unfassbar. Du hast was Besseres verdient als mich.
Und mir kommen die Tränen. Und zwar richtig.
Ich fasse nochmal kurz zusammen, ja. Also, Wiebke und Simon haben eine über 2-jährige Affäre parallel zu ihren Ehen, wie sich rausstellt. Die beiden treffen sich erst in der Wohnung von Simon und Jasmin zu Schäferstündchen.
Ja.
Ja, also das war ja zu dem Zeitpunkt, als sie noch nicht ihr Haus hatten. Später im Hotel, wo er ja dann angeblich immer einkaufen war.
Großeinkauf
und so. Und dann auch noch in ihrem, und da bin ich jetzt sehr hellhörig auch geworden, Familienhaus auf dem Land. Und er hat es ja so geschildert, in seinem Haus in der Toskana.
Was nicht sein Haus war, und das finde ich ist auch an Dreistigkeit wirklich kaum zu überbieten. Es war nicht sein Haus, sondern es war auch nicht ihr Haus, sondern es war das Haus von Jasmins Eltern, also von seinen Schwiegereltern. Ja, und als er einmal.
Wo sie mal geheiratet haben,
ja,
am Anfang.
Wo sie geheiratet haben. Und als er einmal alleine dort war, hat er Wiebke dorthin eingeladen, aber übrigens behauptet, es sei sein Haus. Das war ihm ganz wichtig, nach außen den tollen Maxe, mein Haus, mein Pferd, mein Swimmingpool, mein was auch immer, da zu markieren.
Tja, ganz schön dreist, ne? Kaum zu.
Fassungslos.
Das ist schon hart. Ne?
Ja, das ist wirklich luftschnappig.
Fremdgehen ist irgendwie das eine, aber der Simon scheint ja nicht der nette Gentleman zu sein, ne? Für den wir ihn eingangs hielten.
Genau.
Nicht so Richard Gere-mäßig.
So.
Genau. Leider nicht. Leider nicht. Und es ist tatsächlich so, man könnte es auch respektvoller machen. Wenn du sagst, das Fremdgehen ist das eine. Aber das ist ja sowas von respektlos. Das ist wirklich ja unterste Schiene. Und es kommt alles noch viel schlimmer.
Der Eklat, wenn alles aus dem Ruder läuft.
Also, die ganze Story kommt raus. Jasmin und Simon, die sind ja gerade beim Spazierengehen, so mit Kinderwagen und so. Völlig skurrile Situation, das muss man schon mal sagen. Und Simon läuft plötzlich weg. Er stammelt noch was von, er müsste sich jetzt bei allen verabschieden. Er hätte sein ganzes Leben oder ihr ganzes Leben ruiniert, sagt er, und auf der Welt nichts mehr zu suchen. Ich schmeiß mich jetzt vor den Zug. Weg war er. Jasmin kann ihn dann nicht mehr einholen, weil wie soll die das machen? Die kann ja das Baby nicht alleine stehen lassen, also sieht sie ihm noch nach, wie er da im Wald verschwindet.
Ja, Jasmin beschreibt mir, dass da wieder dieses Tunnelgefühl bei ihr kam.
Oh.
Und sie hat das Baby da im Wagen und weiß einfach auch überhaupt nicht mehr, wie lange sie da versteinert dastand.
Das ist auch total krass, echt. Aber sie löst sich dann doch und tut das einzig Richtige. Sie ruft die Polizei an. Es gibt einen Großeinsatz da am Tegernsee, suchen nach dem Selbstmörder. Das Hotel liegt ja am Wasser, am Ufer irgendwo, und da wird auch Simon später aufgefunden. Allerdings lebt er noch. Der Zug war nicht da und er hat sich brav von seinen Schwiegereltern, seinen Freunden, seiner Familie telefonisch und auch ziemlich theatralisch verabschiedet.
Also Gott sei Dank, muss man jetzt auch mal sagen, ne? Kein Suizid.
Ja, ja, genau.
Aber Andrea, jetzt mal ganz ehrlich, das ist alles so verrückt. Wie schätzt du das ein? Was sollte das ganze Theater?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist natürlich jetzt zunächst noch recht hypothetisch, weil ich ihn persönlich ja noch nicht gesehen habe, sondern nur aus den Erzählungen
also
kenne.
Also zu diesem Zeitpunkt.
Zu diesem Zeitpunkt, ja. Jasmins Erzählungen nach, er ist so ein schlechter Mensch und oje, oje, er rutscht dann da in diese, ja, ich sag mal, er geht nicht in Angriff, er versucht jetzt dieses Devote, er macht sich jetzt klein, um von ihr sozusagen jetzt wieder die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also so etwas habe ich schon öfter mal gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist gar nicht selten, dass auch suizidale Absichten konkret geäußert werden und dann wirklich auch tagelang derjenige verschwunden ist, hatte ich auch schon im Wald und sonst wo. Ja, also das passiert, um dann letztendlich sozusagen, ja, die Aufmerksamkeit zu bekommen.
Aber es war also ein echter Suizid gar nicht gewollt. Richtig?
Ja, in seinem Fall offensichtlich ja nicht.
Nein, nein, in seinem Fall nicht.
Gott sei Dank nicht.
Mhm. Ja, muss man jetzt auch wirklich mal so sagen. Ja. Aber auch gemein, ne? Also
es
Selbstmordsdrohung.
Das ist ein richtige,
ganz
das
fies.
Ist emotionalste Erpressung vom Feinsten.
Das haben sich die bei der Polizei auch gedacht und haben einen Psychologen geholt, der ihn dann begutachtet hat und festgestellt hat, dass er wohl doch nicht so wirklich in letzter Konsequenz suizidal war. Und dann haben sie ihn wieder freigelassen. Ist dann abgeholt worden von einem Freund, der hat sich abholen lassen. Und dann war er wieder daheim.
Trotzdem bleibt Jasmin bei ihrem Mann. Warum? Nach diesem Showdown am Tegernsee sind beide zunächst ein paar Wochen getrennt, aber Jasmin kann nicht ohne ihn sein, Andrea, ne? Das schildert sie so. Warum? Ich meine, er hat sie Jahre betrogen.
Ja.
In der Wohnung, im eigenen Haus, im Haus der Eltern. Ich muss das immer nochmal so wiederholen, weil ich das so crazy finde.
Ja.
Er hätte, du hast das vorhin schon schön gesagt, die Lügen-Olympiade gewinnen können, ne?
Ja, und ich meine, jetzt müssen wir uns auch mal diesen Zeitpunkt angucken. Er hat sie betrogen, als das Baby gerade geboren war. Wiebke hat im Ehebett von Jasmin und Simon geschlafen. Nebendran stand das Babybett. Also wie muss ich drauf sein?
Total.
Aus Simons Sicht und auch als Wiebke, das, also das ist ja wirklich auch, auch wenn ich nicht bewerten sollte, aber da fällt es auch mir schwer, wirklich neutral zu bleiben. Und nicht nur eine Nacht, sie ist ja quasi eine Woche lang eingezogen, als Jasmin mit dem Baby bei ihren Eltern im Ferienhaus in der Toskana war. Und auch dafür hat sich Wiebke per WhatsApp später bei Jasmin entschuldigt.
Fies, finde ich. Fies. Das ist vielleicht crazy. Warum lügt diese Wiebke denn erst und dann entschuldigt sie sich?
Ich glaube, die hat gemerkt, dass der Simon nicht richtig zieht, ja, also dass er die Jasmin nicht verlassen wird und sie wollte ihr nochmal richtig wehtun, so einen Dolchstoß mit all diesen Details und Entschuldigungen einfach nochmal das ganze System aufmischen.
Haben wir nicht nur einen gemeinen Mann, sondern Frauen können auch gemein sein.
Oh,
ist das so?
Oh ja.
Oh ja.
Na, brutal, echt, ohne Schmarrn. Was soll ich euch sagen? Ich glaube, die Wiebke steckt hinter dem anonymen Anrufer. Sie wollte, dass alles auffliegt und Simon dann mit ihr zusammenkommt. So sieht's doch aus,
glaubst
oder?
Du?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde schon.
Ja, dagegen spricht aber, du erinnerst dich, dass Wiebke, als Jasmin sie das erste Mal angerufen hat, aufgelegt hat, ne?
Stimmt, da hast du recht, das stimmt. Also wer der anonyme Anrufer war, wissen wir nicht. Eigentlich schade, gell?
Wir haben ja schon Vermutungen geäußert, aber es ist wirklich interessant.
Aber das müsst ihr mir erklären, Andrea. Nach zwei Wochen, nach räumlicher Trennung, kommen Jasmin und Simon nach diesem fürchterlichen Szenario und allem, was passiert ist, trotzdem wieder zusammen. Sie verzeiht ihm irgendwie. Warum? Gibt's ja öfter Frauen, auch Männer, die trennen sich nicht, obwohl sie richtig verletzt werden, manchmal sogar körperlich.
Oh ja.
Da gibt's doch noch ganz andere Geschichten.
Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach zu beantworten. Aber ich denke, dass Jasmin sich das Fremdgehen von Simon irgendwie da hat auch ein bisschen Schuld in die Schuhe schieben lassen. Vielleicht war sie auch nicht so, wie sie hätte sein können. Und das ist ja oft so eine Selbstkritik. Es ist ja oft, wenn jemand ein bisschen selbstunsicher ist, dann lässt er sich ja auch diese Sachen einreden und zuschieben, ne? Anstatt zu sagen, das lasse ich jetzt ganz klar bei dir. Die beiden haben nie darüber geredet und es gab auch keine Anzeichen im Grunde genommen.
Und man darf ihre Situation ja auch nicht vergessen. Junge Mutter, kleines Baby.
Absolut.
Nestbedürfnis.
Richtig, sie, wo sollte sie hin? Das war überhaupt nicht in ihrem Plan. Das ist etwas, wo ich sage, ganz schön schwierig.
Und sie hat es dir so geschildert, sie hat gesagt, Trennungen sind mir fremd, niemand in ihrer Familie ist getrennt.
Ja.
Ne? Also
sie
kommt aus so relativ konservativen Verhältnissen.
Ja.
Und außerdem hat sie einen Satz gesagt, den werde ich mir, glaube ich, immer behalten. Sie hat gesagt, ich muss mich erstmal entlieben. Vor diesem Anruf von diesem Unbekannten war sie ja total glücklich. Und sie musste überhaupt erstmal verstehen, was da passiert ist und warum.
Genau.
Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Geschichte an dem Punkt, als Jasmin zum ersten Mal zu dir in die Praxis kommt, Andrea. Ja, nach dem Showdown am See sind so etwa 3 Monate vergangen und Jasmin kann nicht vertrauen.
Genau.
Kein Wunder, so sehr sie auch will, ne?
Genau. Also ihre Haltung war klar. Sie will ihm das verzeihen. Das wollte sie auch wirklich. Sie hat gedacht, sie kriegen das hin. Und sie hat aber dann berichtet, nachdem sie mir alles das erzählt hat und ich mir erstmal einen Überblick geschaffen habe und mir auch gedacht habe, puh, das ist ja eine ganz schöne Hausnummer, hat sie mir erzählt, dass er sich aber strikt weigert, mit ihr auch über die Gefühle, seine Gedanken und alles, was auch gewesen ist, zu sprechen. Also er hat sich dem Ganzen so entzogen. Also er wollte, das ist ja ganz oft so, dass derjenige nicht darüber sprechen will.
Echt jetzt? Das geht ja überhaupt
ganz
nicht.
Oft.
Das geht
ganz
überhaupt
oft.
Aber du musst doch erklären, du musst doch den anderen irgendwie, wenn es geht ja um Vertrauen, ne? Musst du den ja irgendwie mit in dein Boot bringen.
Ja.
Du musst alles erzählen.
Ja.
Also das war jetzt der Zeitpunkt, den wir ganz am Anfang geschildert haben, wo sie mit Maxi Cosi, ihrem Hund,
richtig,
und so verzweifelt bei dir in der Praxis
richtig
stand.
Richtig, aufgelöst in Tränen, nicht geduscht und so.
Genau, wieder mit ihrem
empfangen.
Mann zusammen. Aber diese ganze Story, die wir euch jetzt erzählt haben, die hat sie dir erzählt.
Genau.
Und jetzt geht's weiter.
Und zwar wird's noch richtig krass.
Noch krasser. Ein Jahr der Zweifel. Und Jasmin findet eine Lösung.
Andrea, du triffst dich regelmäßig mit Jasmin. Sie schüttet dir ihr Herz aus. Sie redet am Ende nur mit dir. Und zwar nur mit dir.
Mhm.
Über ihre Geschichte, sonst mit niemandem.
Mhm. Ja, genau so war's. Simon ist beruflich viel unterwegs. Sie ist wieder zurück in ihrem Job nach der Babypause. Und bei ihnen zu Hause lebt mittlerweile ein Au-pair-Mädchen. Und Jasmin hat sich sozusagen arrangiert. Und sie erzählt mir, dass sie jeden Abend auf ihrer Terrasse steht, in den wunderschön angeleuchteten Garten schaut und trotz alledem ein tief trauriges Gefühl empfindet. Woche für Woche, Monat für Monat. Mittlerweile sind auch ihre Familien involviert.
Ja, na klar.
Alle wissen, Jasmin möchte ihm eine zweite Chance geben. Nur sie kann nicht, weil er mit ihr nicht spricht.
Sie hat natürlich so viele Fragen, ne?
Ja.
Und die werden alle nicht beantwortet. Was hat sie erlebt? Sie denkt ja, sie ist mit einem wunderbaren Mann in einer glücklichen Beziehung und plötzlich ist alles anders. Sie erkennt diesen Mann ja nicht wieder. Und der macht auch keine Anstalten, zu erklären, wer er eigentlich ist oder was da überhaupt los ist bei ihm.
Andrea, die erste Reaktion, wenn so eine Affäre auffliegt, ist ja mal das eine, ne? Aber da wirklich mitzuleben, das andere. Und wie du ja auch schon beschrieben hast, ohne Gespräche ist das wirklich schwierig bis unmöglich zu verarbeiten.
Mhm.
Ganz am Anfang haben wir uns eigentlich gefragt, ob es nicht im Vorfeld schon irgendwelche Anzeichen gab, dass Simon vielleicht gerne zweigleisig fährt oder irgendwie da so ein Schwerenöter ist. Und die gab's schon. Freunde haben nämlich Jasmin mal gefragt, ob sie Simon vertraut, ob sie glaubt, dass er treu ist. Ja? Auch hier ging Simon in die Offensive. Sag mal, spinnen die denn? Warum wollen die mir was Böses? Gönnen die mir nicht eine so tolle Frau, wie du es bist?
Ja, und so ging das ein Jahr des Grübelns, der Traurigkeit, dem Hin- und Hergerissensein zwischen dem, was will ich und was kann ich. Und Jasmin fragt mich, was soll ich bloß machen?
Das ist für dich ja auch eine schwierige Frage, Andrea, oder?
Ja. Meine Aufgabe ist es ja, keinen Ratschlag zu geben und zu sagen, so musst du das machen, weil wer bin ich, das zu sagen? Ja, ich meine, ich halte ihr den Spiegel hin und ich sage, das und das ist passiert und wie wollen sie das machen? Und ja, und das muss sie im Grunde genommen ganz, ganz alleine entscheiden und das muss man als Therapeut auch aushalten, diesen Nicht-Entscheidungsprozess.
Jasmin hat ja eigentlich fast schon mit der Brechstange an dieser Beziehung festgehalten, an dieser Familie, ne? Was ja durchaus okay ist. Aber dann hat ihr der Zufall geholfen.
Ja, Sie hat ein Jobangebot bekommen aus Berlin. Mhm. Und plötzlich waren alle ihre Zweifel wie weggeblasen. Und sie hat das sofort zugesagt und hat gesagt, das mache ich. Sie schnappt sich Baby, Au-pair, geht nach Berlin und fängt den neuen Job an, obwohl er nur zeitlich begrenzt war.
Aber okay, und Simon bleibt zurück im Einfamilienhaus in München.
Sie sind aber noch zusammen, also sie haben sich jetzt nicht getrennt.
Nein. Eine Zeit lang. Genau, es war sozusagen wie so eine kleine Fernbeziehung. Und das war einfach beruflich für sie wichtig und deswegen hat sie das gemacht. Und mit etwas Abstand hat sich dann auch ihr Herz gemeldet und hat sich dazu entschieden, sich doch von Simon zu trennen.
Endlich.
Ja,
kann ich jetzt nur sagen.
Ja.
Aber das ist natürlich auch nicht einfach, ne?
Ja.
Aber gut, dass sie es gemacht hat, glaube ich.
Ja. Und das ist ja häufig so. Wenn ich ihr das gesagt hätte, wenn es noch nicht dieser Zeitpunkt gewesen wäre, weil ich einfach auch glaube, der Zeitpunkt ist ganz, ganz
wichtig. Verstehe ich.
Ich denke, sie hat einfach dann in Berlin gemerkt, sie kommt auch mit ihm, ohne ihn recht gut klar und hat sich dann wahrscheinlich gedacht, ja, was will ich eigentlich mit dem? Und die Verletzungen, die er ihr zugefügt hat.
Und er wollte ja nicht
sind
reden.
Ja wirklich
also, er hat gar nichts geredet. Er hat nichts erklärt.
Er war ja wie eine Teflonbeschichtung und hat das ja sozusagen dadurch auch alles abprallen lassen. Und das ist natürlich eine Katastrophe.
Andrea, ich habe da eine Frage. Warum trennen sich Menschen manchmal nicht, obwohl es so offensichtlich nicht mehr funktioniert?
Das sind immer Ängste. Das sind immer Ängste. Ängste vor was auch immer. Vor dem, was die Leute sagen. Vor dem, kann ich das alleine schaffen. Vor allem viele Menschen sind ja auch in Partnerschaften, weil sie glauben, dass sie alleine nicht so viel wert sind.
Mhm.
Also ich erlebe das immer wieder. Wer bin ich denn ohne meinen Partner? Und es ist ja eine Katastrophe, was Menschen teilweise für faule Kompromisse eingehen, wo ich mir denke, lieber Gott im Himmel, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber so ist die Realität, meine Realität.
Also, Jasmin trennt sich von Simon.
Ja.
Und der Simon ist zunächst total fassungslos und völlig aufgelöst und versucht alles, um sie wieder zurückzubekommen, umzustimmen. Aber da ist natürlich nichts mehr zu machen, ne? Oder wahrscheinlich, wenn sie einmal dieser Entschluss gefasst ist nach so langer Zeit.
Naja, das war ja kein Entschluss, der irgendwie ad hoc aus einer Laune heraus entstanden ist, sondern das hat ja ewig gedauert. Und dann ging sie nach Berlin, wo auch noch Zeit verstrichen war. Und sie letztendlich irgendwann plötzlich, zack, wusste, hier geht mein Weg nicht mehr weiter.
Mhm.
Und dann ist es sehr oft so, dass ich das erlebe, dann gibt's auch wenig zurück mehr. Also das ist dann wirklich eine Geschichte, die von jetzt auf gleich passiert.
Und dann lernst du tatsächlich Simon kennen?
Ja.
Simon kündigt sich bei dir telefonisch an.
Ja. Und er kam zu mir in die Praxis und sagte, er wisse, dass Jasmin viel mit mir gesprochen hat.
Mhm.
Setzt sich gleich in den Sessel und fängt an, wie wenn er schon immer bei mir gewesen wäre. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz etwas dazu sagen, dass ich Jasmin um Erlaubnis gebeten habe, Simon empfangen zu dürfen.
Okay.
Denn ich war ja nur mit Jasmin in ihrem Auftrag tätig.
Natürlich.
Und da kann nicht einfach der Simon dazukommen und sagen, so, jetzt habe ich es mir mal überlegt und ich komme auch mal des Wegs. Sie hat gesagt, das wäre für sie in Ordnung.
Gut.
So, und wie hast du, wir kennen ja nur die Schilderung von Jasmin, wie der Simon so ist.
Mhm.
Wie hast du ihn wahrgenommen?
Also ich muss gestehen, er war wirklich sehr gut aussehend und im Gegensatz zu Richard Gere auch sehr groß.
Okay.
Also er war einfach echt ein guter Typ auf den ersten Blick.
Mhm.
Aber der war schon wieder zu gut, sodass natürlich ich weiß, oh. Genau. Und ich hatte das Gefühl, dass er in Gesprächen gern die Führung hat und so habe ich ihm einfach auch erstmal den Redestab gelassen.
Also er erzählt von seinem Betrug an Jasmin und wie wenig das für ihn bedeutet hat.
Ja.
Und dass jetzt ihre Ehe in Scherben liegt. Und das geht überhaupt nicht und es wäre total überzogen. Man kann ja nicht wegen so einer Sache eine Ehe irgendwie fallen lassen. Das ist doch nichts.
Genau, also er hat es wirklich so dargestellt, wenn ich Jasmin nicht gekannt hätte und die Geschichte aus ihrer Sicht, dann hätte ich das Gefühl gehabt, da ist eine total durchgeknallt, hysterisch und die hat mal eben aus einer Laune heraus wegen einem nichtigen Grund die Ehe da einfach aufgegeben oder zerstört. Genau. Und dann habe ich ihn auch gefragt, das ist ja jetzt schon über ein Jahr her und ihre Frau war doch immer hin und her gerissen. Also was haben Sie denn getan, um diese Beziehung vielleicht zu verbessern oder überhaupt mal zu retten oder dieses Vertrauen wiederherzustellen? Was haben Sie denn konkret gemacht?
Und da antwortet er dir tatsächlich, Andrea, ganz am Anfang, als das alles aufgeflogen ist, hat man da mal einmal drüber geredet. Aber irgendwann muss ja auch mal gut sein, man muss ja auch mal verzeihen können und dann ist auch Feierabend.
Genau.
Da fehlen die Worte. Das bedeutet, er empfindet Jasmins Schmerz gar nicht.
Nein.
Er denkt gar nicht über sie nach, wie schwierig das für sie sein mag.
Und dann sagt er noch, du, das machen doch alle.
Ja, also daran merkt man ja auch, dass er 0,0 Empathie zu haben scheint. Er kann überhaupt nicht sich reinversetzen, dass er jemanden zutiefst verletzt hat. Also da liegt natürlich der Verdacht relativ nahe, dass er schon auch mehr narzisstische Züge hat, als gut sind in einer Beziehung.
Mhm. Wie erkennt man den Narzissten, Andrea?
Naja, er ist vor allem ein Mensch, der sehr, sehr stark von sich selbst überzeugt ist. Es fehlt immer das Mitgefühl, also das, was er tut, davon ist er total überzeugt, dass das das Richtige ist. Und wenn jemand anderer Kritik übt, dann ist er auch noch gekränkt. Die haben eine sehr, sehr starke Kränkbarkeit. Ja. Genau, und sie schaffen es auch immer wieder, einem das Wort im Munde umzudrehen und dem anderen das Gefühl zu geben. Also da stellst du dich aber schon ganz schön an, Jasmin.
Du musst ja trotzdem immer neutral bleiben, ne? Das bist du ja auch.
So bleibe ich ja auch.
Bleibst du. Du hast, als jemand zu dir in die Praxis gekommen ist, dann gefragt, warum er zu dir kommt und was er möchte.
Ja, er hat gesagt, er will vor allem mal kundtun, wie er die ganze Sache sieht. Da hat ihn gar niemand drum gebeten, also auch das, so eine Annahme zu haben. Und dass es eben einfach auch alles nicht so schlimm gewesen sei, es hätte gar keine Bedeutung gehabt. Für ihn. Aber was es für Jasmin bedeutet, was er da alles ausgelöst hat, das schafft er überhaupt nicht, sich mit auseinanderzusetzen. Wenn man verzeihen will, muss man halt verzeihen. Basta, das kann ja so schwer nicht sein. Und mir war schon klar, dass er im Grunde nur wollte, dass ich Jasmin über seinen Besuch informiere, aber nicht nur über den Besuch, denn das ist ja auch etwas, wo ich sage, meine Beziehung zu Jasmin hätte ja gar nicht erlaubt, dass ich ihn ohne ihr Wissen begrüße
total.
Bei mir. Also es geht ja natürlich überhaupt nicht, es wäre nächster Vertrauensbruch gewesen, um Gottes Willen.
Genau.
So, aber ich glaube, das ist auch etwas sehr Narzisstisches, dieses starke Manipulieren. Und er hat letztendlich im Grunde gewollt, dass sie sieht, wenn er doch jetzt kommt zu mir, dann kämpft er und meint doch wirklich, ihm läge was an der Beziehung. Und das war wohl das, was ich dachte, dass er erreichen wollte, dass ich mit ihr da auch drüber spreche.
Also, Simon steht auf und geht. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast. Auf jeden Fall ruft kurz danach Jasmin bei dir an und sagt, hören Sie mal zu, was jetzt kommt, denn ich habe alles richtig gemacht.
Next Level. Weitere Affären tauchen auf.
Als Jasmin sich getrennt hat, vertrauen sich ihr schließlich auch Bekannte und Nachbarn an, auch Simons erste große Jugendliebe. Es stellt sich heraus, dass Simon Sex mit Frau Nummer 2, nämlich der gemeinsamen Putzfrau, hatte. Aber damit nicht genug, Frau Nummer 3 ist eine Bekannte aus der Nachbarschaft. Und seine alte Jugendliebe sagt zu Jasmin, mich hat er auch betrogen, sogar mit meiner eigenen Zwillingsschwester. Potzblitz, sagt er nur. Der hat tatsächlich was mit der Zwillingsschwester seiner Jugendliebe. Andrea, natürlich kann nur ein Mann fragen sowas. Andrea, was ist an diesem Mann dran, dass alle Frauen so auf ihn abfahren.
Das fragt mein Mann.
Genau, was ist an diesem Mann dran? Das macht dich fassungslos, gell?
Aber ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, das ist doch unglaublich.
Völlig unglaublich.
Ja, es ist wirklich so. Also Jasmin schildert es später, dass er ein Mann ist, der jeder Frau genau das gegeben hat, was sie sucht. Also er ist, das ist ja das Narzisstische auch, dieses genaue Wissen, was kann ich Gutes tun oder was kann ich aber auch Schlechtes tun? Also wo treffe ich dich in deinem tiefsten Mark? Und genauso ist dieses andere Gesicht, das sind ja so zwei Gesichter, wo ich dich genau abhole. Ich weiß eigentlich noch, bevor du es gedacht hast, was du willst. Das ist diese…
Total.
Das ist wie eine…
Eine Gabel.
Eine, ja.
Ist eine Gabel, gell?
Ja.
Glaube ich auch.
Ich muss euch dazu, das fällt mir gerade ein, eine Szene aus einem Film schildern, die Narzissten eigentlich super beschreibt. Das werde ich nie vergessen. Eine Frau, gespielt von Nicole Kidman, Narzisstin, geht über die Straße, Sie hat keine Empathie, ne? Sie fühlt einfach überhaupt gar nichts. Und plötzlich wird ein kleines Kind überfahren. Die Mutter von diesem Kind, die rennt zu ihrem blutüberströmten Kind, weint, hält es im Arm, schreit um Hilfe. Aber Nicole Kidman kommt dran vorbei in diesem schlimmen Unfall und die geht einfach weiter. Dann kommt sie zu Hause an und wisst ihr, was die dann macht?
Mm-mm.
Die übt vor dem Spiegel, wie sie angemessen auf den schlimmen Unfall hätte reagieren sollen. Also ihr müsst euch vorstellen,
nee, oder?
Doch, da steht alleine vor, kennst du die Szene? Alleine vor dem Spiegel diese Nicole Kidman und tut so, als würde sie sich zu dieser Mutter runterbeugen, zu dem Kind, bricht tatsächlich in Tränen aus, also da spielt die alles. Und ja, so funktionieren, glaube ich, Narzissten.
Ich glaube, in dem
Wobei
Film
diese Frau auch eine Psychopathin ist.
Die war eine Psychopathin, ne?
Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, das ist schon mal
eine,
aber ich habe das nie vergessen. Mhm. Also dieses, ich habe selber keine Gefühle, ich übe das.
Ja,
ich
über Psychopathen werden wir sicherlich nochmal sprechen. Ja. Aber schnell nochmal zurück zur Geschichte, weil die ist eh schon Wahnsinn. Simon hat Affären zu mittlerweile drei Frauen.
Drei waren es jetzt, oder?
Drei, ja. Die Putzfrau, die Nachbarin und die erste Frau, Wiebke.
Und jetzt fragen sich alle, wie hat der Mann das gemanagt? Spatzel, jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort. Wie kriegt man, entschuldige mal.
Ja, das musst du doch wissen.
Ja, genau. Ich sag's euch.
Jetzt mal ganz ehrlich, wie kriegt man denn sowas hin?
Ich bin schon mit einer überfordert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber schließlich stellt sich nach der Trennung der beiden noch mehr heraus. Es kommt Frau Nummer 4 ins Spiel.
Nummer 4. Ja, wir lachen jetzt so, ne? Aber es ist schon auch ein bisschen crazy.
Also völlig
crazy.
Das
muss man auch mal managen, ne?
Ja, und mit dieser Frau Nummer 4 hat Simon Jasmin schon auf seinem Junggesellenabschied betrogen. Auch diese Frau hat später Kontakt zu Jasmin aufgenommen.
Dass der überhaupt noch durchgestiegen ist?
Ja.
Ich meine, das ist schon echt kompliziert, weil du musst ja mit allen kommunizieren. Du musst ja ständig die ganze Zeit die warm halten. Und
was für ein Lügenkonstrukt auch.
Und vor allem bist du ja einen wahnsinnigen Stress ausgesetzt, bist die ganze Zeit machen und nichts
da
darf
muss
rauskommen.
Man auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich so eine Bestätigungssucht, die ihresgleichen sucht. Also ich gehe da über Leichen sozusagen, weil ich diese Anerkennung brauche, diese Bestätigung als Mann, was auch immer der arme Mann erlebt hat, dass er so handeln muss.
Für Jasmin wird alles wieder gut, aber die Geschichte wird noch skurriler.
Jasmin ist mittlerweile mit ihrem Kind final umgezogen. Glücklich geschieden, hat einen neuen Partner. Da melden sich plötzlich Simons neue Liebschaften bei ihr.
Genau, es ist tatsächlich wieder nicht nur eine. Und die erste Frau hatte Simon schon an Land gezogen, als Jasmin sich gerade von ihm getrennt hatte. Also sozusagen fast nahtlos lief das parallel. Und in der Endphase ihrer Ehe, wobei wir jetzt schon bei Frau Nummer 5 sind.
Nummer 5.
Diese Frau, nennen wir sie Moni, hat fürchterliche Angst vor ihm. Und sie ist übrigens Reiterin, so profimäßig, ne, so mit 4 Pferden und so. Und Simon, unser Chamäleon, hat extra sein Outfit geändert, passend. Jetzt stellt euch's vorbildlich, er trägt jetzt Reiterstiefel. Und ein Jackett mit Einstecktuch und drüber eine Barberjacke, obwohl er selber noch nie mit Pferden zu tun hatte und auch noch nie mal auf einem drauf saß. Jedenfalls will Frau Nummer 5, also Moni, die Reiterin von Jasmin, jetzt seine Vorgeschichte erfahren.
Na klar, und die Frauen tauschen sich natürlich aus. Und dann meldet sich eine weitere neue Freundin bei Jasmin, Frau Nummer 6.
Frau Nummer 6 weint am Telefon mit den Worten, ich hätte vorsichtiger mit ihm sein sollen. Der Simon, der hatte Sex mit meiner Schwester und mit meiner Mutter.
Der hat's mit der Familie, der hat ja vorher schon mal mit der Zwillingsschwester. Genau, mit der Zwillingsschwester. Das ist so crazy. Das ist
also
wirklich
da bin
Wahnsinn.
Ich jetzt auch ganz ehrlich, das ist jetzt
ist
wirklich
extrem.
Extrem und das ist auch hochpathologisch.
Ja.
Also der Mann hat nicht nur ein paar Anteile, die vielleicht nicht ganz, und da kann man auch nicht mehr ein bisschen rumtherapieren. Der Mann hat mindestens eine, wenn nicht mehrere Persönlichkeitsstörungen.
Die Geschichte ist sicherlich ein Extremfall, ne? Aber man kann schon sehen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Was würdest du denn, Andrea, solchen Menschen raten, die das Gefühl haben, mit sowas in Berührung zu kommen?
Naja, ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, als Therapeut möchtest du die Menschen unterstützen, sich selbst zu helfen, wenn du so willst, ja? Und da liegen ja solche Kluften, die sind ja kaum überwindbar.
Nee, das
also
geht nicht.
Ist ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja nicht nur ein Schock, das ist ja ein Trauma, was die Frau erlebt hat. Da muss man ehrlich sein. Aber die meisten Traumata heilen auch wieder von alleine, aber es dauert. Und es hat bei ihr eine Weile gedauert. Sie ist inzwischen schon seit einigen Jahren wieder verheiratet. Ich habe sie auch darum gebeten, ihre Geschichte erzählen zu dürfen. Und sie hat gesagt, ja, unbedingt. Vielleicht hilft es auch anderen, einen schnelleren, schärferen Blick darauf zu haben. Und ich soll einfach sagen, wenn du ein komisches Gefühl hast, dann geh diesem Gefühl nach. Meistens hat das Bauchgefühl recht und vertrau dir da selber. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, das ist immer wieder schwierig, dass den Leute anderen mehr vertrauen als sich selber.
Du, und was ist aus Simon geworden? Weißt du das?
Simon ist nach vielen weiteren Beziehungen und Affären, die Jasmin inzwischen aufgehört hatte zu zählen, mittlerweile Single, weil ihn alle Frauen über kurz oder lang verlassen haben. Aber er wurschtelt immer noch mit auf dem Markt.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, es gibt auch die Möglichkeit, einen Seitensprung, der darf dann nicht ganz so aussehen wie diese Seitensprünge,
genau,
hier,
genau,
gemeinsam als Paar gut zu überstehen oder vielleicht sogar Lösungen zu finden.
Ja.
Und darüber erzählen wir euch in einem unserer nächsten Podcasts.
Wie schaffen es Paare, eine Affäre zu überstehen und vielleicht sogar gestärkt daraus hinauszugehen?
Genau, weil auch das möglich ist.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Und ich sag nur Frau Nummer 6.
Das ist unfassbar. Seid mir nicht böse, wenn ich lache, aber es ist auch ein bisschen crazy.
Ja.
Aber auch das ist eine wahre Geschichte.
Ja.